Rockantenne präsentiert, wie es wirklich war. Konzertmogul Ossi Hoppe erzählt aus seinem Leben.
Jetzt haben wir schon über so viele Bands geredet. Du hast natürlich auch immer auch mit den Größten zu tun. Und zu den Größten gehören jetzt zum ersten Mal AC/DC. Wie bist du zu denen gekommen? Was hast du mit denen gemacht, Ossi?
Was habe ich gemacht? Habe ich gar nichts mit denen. AC/DC habe ich zum ersten Mal kennengelernt auf einem Festival, wo Deep Purple der Headliner war.
Okay.
Und zwar in Melbourne, außerhalb von Melbourne, in Australien. Und zwar war AC/DC die Vorband von Deep Purple. Keiner kannte sie von uns, damals noch lokale, Local Heroes sozusagen.
Wow.
Und es war ganz lustig, weil die Band AC/DC kam aus irgendeinem Grund zu spät. Und dann sagte natürlich unser damals John Coletta, der Manager, okay, ihr seid zu spät, selbst schuld, dann müsst ihr halt euer Set kürzen.
Ja.
Gut, jetzt sind die Australier und die Engländer ja nicht unbedingt jetzt gerade die besten Freunde, weil die Blutsverwandtschaft beschränkt sich auf die ehemaligen Häftlinge, die nach Australien geschickt worden sind. Und ein Wort gab das andere und innerhalb von 10 Minuten gab es eine wunderbare Schlägerei.
Ohne Scheiß.
Und alle sprangen rein und jeder war dabei, keiner wusste warum. Und das war das erste Mal, dass wir AC/DC kennengelernt hatten. Es war damals, und zwar hieß das Sunbury Festival. Und um dir mal eine Idee zu geben, wie wir damals getravelt sind, wir haben in Los Angeles gespielt, Deep Purple, sind nach dem Konzert am nächsten Morgen in den Flieger gestiegen, sind nach Australien geflogen, sind dort gelandet, am nächsten Tag Sunbury gespielt und am nächsten Tag wieder zurück. Das waren so die Trips, die Deep Purple hatte. Also du hattest nirgendwo lange Zeit, dich aufzuhalten. Das ging ratzfatz und schon war das Ganze. Aber zurück zur AC/DC. Und so haben wir sie kennengelernt. Ja. Und natürlich hatte ich sie dann auf den Monsters of Rock dann verpflichtet. Und das war eine wunderbar schöne Geschichte, weil...
Moment. Waren die damals dann so gut, dass du gesagt hast, Alter, was für ein Wahnsinn?
Ja, ich meine, ich glaube, jeder Rockfan, der in irgendeiner Form AC/DC einmal gehört hat, der war sofort Fan.
Aber du kanntest sie nicht. Und du hast sie letztendlich...
Ja, ich kannte sie, aber jetzt sagen wir, wir waren jetzt nicht blutsverwandt. Also man kannte sich und hallihallo und wie geht's euch? Das schon, aber... Wir kannten uns noch nicht so gut, dass wir jetzt gesagt haben, hier, pass mal auf, ich bin der und der und der. Jetzt kennen wir uns natürlich, weil ich ja schon einige Veranstaltungen mit ihnen gemacht habe. Fairerweise durch meinen Partner oder meinen ehemaligen Partner Marcel Avram. Marcel hat ja immer AC/DC gemacht und ich war quasi für ihn sozusagen vor Ort. Mhm. Aber als wir die Monsters of Rock gemacht haben, 84, es war ganz lustig, weil... Wir hatten den Backstage-Bereich in zwei Teile gestellt. Der eine Teil war AC/DC, der andere Teil war Van Halen. Mhm. Und aus irgendeinem Grunde ist Van Halen von ihrem Tourneeleiter, wer auch immer, ins falsche Camp gefahren. Also sie waren jetzt im AC/DC-Camp. Und ich habe gesagt, na gut, okay, scheißegal, merkt eh keiner, dann tun wir halt AC/DC dahin, bevor wir jetzt noch groß hier Palaver anfangen. Palaver war natürlich vorprogrammiert, weil natürlich... die sauer waren, dass sie nicht da waren, wo sie sein sollten, weil der blöde Tourmanager von ihnen und ihr Security Guard, das war ein Typ, der hieß John Ferguson. John Ferguson war ungefähr so 2 Meter hoch, 1,50 Meter breit, weißt du, so viel Muskeln, wenig Hirn und der hat immer nur für Stunk gesorgt, der Typ. Und kurze Rede, langer Sinn, und der kam dann zu mir und hat gesagt, hier Scheiße und dies und das und jenes. Und ich war natürlich ungefähr 1,75 Meter, 80 Zentimeter breit, aber ein Straßenköter und hab gesagt, was willst du? Und gab's gleich Palaver. So. Dann hat sich der Typ von mir aufgebaut und habe ich gedacht, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Der ist doch ein bisschen größer, als ich dachte. In dem Moment wurde ich sanft in die Luft gehoben und zur Seite manövriert von meinem Security-Typ. Der hieß Mick Upton. Und Mick war bisschen größer als 2 Meter und ein bisschen breiter als 1,50. Und dann kam er mit dem sensationellen Spruch zum John Ferguson, hat er gesagt, pick a window, you are leaving. Und da der andere ihn kannte, hatte er das dann sich zu Herzen genommen und hat den Raum verlassen. Was mein Glück war im Nachhinein, weil wahrscheinlich wäre das nicht gut ausgegangen für mich. Aber das war die Geschichte mit AC/DC und die waren natürlich super drauf. Ich meine, das ist einfach für mich so eine, ja, wie willst du es beschreiben? Ich meine, Coverdale hat mal einen guten Satz gemacht, der hat gesagt, über Musik zu reden ist wie über Fußball zu singen. Das finde ich sehr gut, weil, weißt du, wie beschreibst du deine Emotionen? Weißt du, wie? Aber für mich ist AC/DC heute noch immer eine der geilsten Rockbands überhaupt.
Wie hast du die Young Brüder erlebt? Ich habe immer das Gefühl, und tatsächlich bin ich da auch einer von Millionen Außenstehenden, dass Angus Young ein Typ ist, der das Ganze richtig antreibt und richtig forciert. Man merkt es halt meistens bei den Sängerwechseln, wo du sagst, okay, im Falle von Bon Scott und dann Brian Johnson, da war innerhalb von wie vielen Wochen ein neuer Sänger da? Ja, und dann hast du die Erkrankung von Brian Johnson und auf einmal, schwuppdiwupp, steht Axl Rose auf der Bühne und singt für die. Und da muss doch die treibende Kraft irgendwo dahinter
sein. Auf jeden Fall. Ich meine, sein leider verstorbener Bruder, er war schon ein schwierigerer Fall.
Ja.
Du hast völlig recht, er ist die treibende Kraft dabei. Und ich muss sagen, wir waren ja bei AC/DC, also Marcel das gemacht hat. Und da war ich ja da, weil ich wollte Axl besuchen. Und ich war total geflasht, wie er das gemacht hat.
Ja.
Ja, war richtig geil, super. Aber, und er war ja pünktlich auf der Bühne. Das gab es ja bei ihm noch nie. Aber weißt du warum? Das war nur deshalb, weil AC/DC, er ist der größte Fan von AC/DC.
Ja.
Ja, also deswegen hat er einen Teufel getan, um in irgendeiner Form da ins Fettnäpfchen zu treten und seine ganzen Starallüren, die er sonst drauf hatte, Axl, hat er alle im Schrank gelassen. Also bei AC/DC war er wunderbar, ein anderer Mensch. Ja, das war einfach irre.
Aber hast du, Entschuldigung, ich muss nochmal zurückgreifen, wenn du AC/DC von den Anfangstagen an weg gekannt hast, wie war das für dich als mit Bon Scott und dann mit Brian Johnson? Hat sich das irgendwie geändert? Oder war das irgendwie so, dass sich die ganze Band auch irgendwie verändert hat? Oder wie hast du das erlebt?
Ja, also so gekannt hatte ich sie nicht, weil ich habe sie ja kennengelernt, wie gesagt, in Australien, wo wir uns alle ein bisschen geprügelt haben. Aber da fiel mir Bon Scott noch nicht so auf, also jetzt als Persönlichkeit.
Okay.
Ich hatte mich gewundert über die Wahl von Johnson, weil irgendwie dachte ich, wow, das war schon ein mutiger Schritt. Weil für mich war er jetzt nicht so die offensichtliche Wahl.
Was wäre denn für dich die offensichtliche Wahl gewesen?
Weiß ich gar nicht mehr. Ich kann es nur noch so empfinden, dass ich gedacht habe, boah, weil er kam ja aus einer relativ, ja, einigermaßen bekannten Band in England. Ja, man kannte die Jungs. Jordi,
ja.
Und, aber da siehst du wieder auch mal, wie ein, wenn die Songs stimmen, dann stimmt alles.
Ja.
Ja, und das war ein ausschlaggebender Punkt, warum ich mich mal mit Coverdale verstritten hatte, weil ich habe immer gesagt, Coverdale hat ja sehr oft die Bands gewechselt, also die Members, die einzelnen Mitglieder der Bands. Und da haben wir uns in die Wolle gekriegt, deswegen, weil ich habe immer gesagt, hör doch auf mit dem Scheiß, du brauchst jetzt nicht irgendeinen Namen zu haben, weil die Leute, wenn die Songs stimmen, stimmt alles. Ja, und da die Leute singen mit. Wir sind hier nicht im klassischen Orchester, ja, wo jeder Ton ja auf die Waage gelegt wird, sondern da kannst du dir auch mal einen schiefen Ton erlauben, weil die meisten, entweder kriegen sie es sowieso nicht mit und sie wollen die Persönlichkeiten haben.
Ja.
Und deswegen hat das bei uns auch nicht mehr geklappt. Aber zurück zur AC/DC, man sieht, wenn die Musik geil ist, ich meine, da hättest du mitmachen können als Sänger. Das Ding, weißt du, das wäre einfach, weil da stimmte alles.
Ja.
Ja, das ist im Grunde genommen, die Songs sind einfach so geil. Also, ich bin großer AC/DC-Fan.
Nur aus dem Nähkästchen, ich weiß nicht, ob du das wissen kannst oder wirklich weißt. Inwieweit waren denn die Songs von Back in Black schon fertig, als Brian Johnson als Sänger dazugestoßen ist? Weißt du das?
Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht.
Okay.
Nee, weiß ich nicht.
Das hätte mich interessiert. Dann habe ich gedacht, okay, weil man, das geistert so viel durchs Internet. Also denkst du halt, Alter.
Also, können wir rausfinden, würde ich.
Das kannst du, das weiß ich. Ja, aber dann sind wir jetzt schon bei Guns N' Roses. Die schwierigste, Ende der 80er, Anfang der 90er, wahrscheinlich die schwierigste Liveband ever.
Ja. Ich meine, Guns N' Roses hatte ich ja schon vorher gemacht. Ich hatte Guns N' Roses schon gemacht in Düsseldorf im Tor 3.
Das hast du gemacht?
Ja, klar. Da hatte ich schon ganzen Roses gemacht, im kleinen im Tor 3 war das. Ich weiß gar nicht mehr, wo noch. Wir haben 3-4 Shows gemacht in Deutschland. Und der Manager war nachher ein guter Freund von mir. Und wir sind damals nach Rio geflogen, zu Rock in Rio. Mhm. Und da war ich damals mit MLK und bin dann nach Rio, sind wir hingeflogen und haben in Rio die Band verpflichtet, nach Deutschland zu kommen. Wir haben insgesamt gemacht 13 Open Airs mit Axel insgesamt. Mhm. Und
halt, das war praktisch, war das vor Use Your Illusion, ja, und nach Appetite.
Ja. Also, und wir haben 13 Open Airs gemacht und ja, es war einfach phänomenal, es war einfach geil. Axel hat so ein bisschen, ja, so, Axel mochte mich, weißt du nicht warum, aber er mochte mich. Und mit Axel kam ich gut klar. Und alle deutschen Veranstaltungen, die er gemacht hat, ja, ich war immer sein Fahrer. Der ist nur in mein Auto gestiegen. Ich durfte ihn fahren und habe ihn abgeholt und hingefahren. Und er hat dann immer losgelegt. Und Axel ist einer, das muss man wirklich sagen, ist ein ganz liebenswerter Typ an und für sich. Wenn du mit ihm alleine bist, ist der super. Axel fängt nur an, schwierig zu werden, wenn Leute um ihn herum sind, die er entweder nicht kennt, mhm, die ihm vielleicht so ein Gefühl der Unsicherheit vermitteln, die ihn blöd angucken. Das ist ganz merkwürdig. Und wir haben das so gemacht, dass wir in jedem Stadion, wo wir waren, oder ob es jetzt in auf der Maimarktinsel in Wien war, nicht Maimarktinsel, der Wiener Halbinsel, vor Wien ist eine Halbinsel, in Wien.
Bratinsel oder Donauinsel.
Haben wir da gespielt. Und egal, wo wir gespielt haben, wir haben immer ein identisches Backstage-Dorf gebaut für ihn. Wir hatten an jeder Position denselben Security-Mann. Mhm. Er kam rein und es war nie ein Problem. Mhm. Und der Doug Goldstein, der Manager, hat immer gesagt, weißt du, es ist irre, wie ihr das macht, weil der ist so entspannt. Natürlich war er nicht entspannt für ihn, von unserer Sichtweite, ja, her, weil er hat trotzdem dann mal halbe Stunde zu spät oder eine Stunde zu spät oder wie auch immer. Und ich erinnere mich an das erste Konzert auf dem Maimarktgelände. Da hatte der damalige Agent, der John Jackson, hatte das Wembley Council, also die Jungs, die in London entscheiden, welche Konzerte stattfinden dürfen etc., hat er gebracht, um zu sehen, wie gut sich Axel verhält. Jetzt wissen wir natürlich, dass schon Axel sind natürlich schon die ganzen Gerüchte aus Amerika, weißt du, sind schon vorausgeeilt. Und kurze Rede, langer Sinn, die kommen. Jetzt, Vorgruppe war damals Skid Row, eine der Vorgruppen. Und mit dem bestaussehendsten Sänger aller Zeiten, wenn der einen Busen hätte, wäre wahrscheinlich auf der Titelseite von Playboy, ja, Sebastian Bach. Ja, der ist ja immer rumstolziert wie ein Hahn. Und auf jeden Fall, was ging ab? Es fing an vor der Show. Ungefähr eine Stunde vor der Show, Maimar, kommt der Manager zu mir, der Doug Goldstein, und sagt, du musst unbedingt nach Frankfurt fahren. Axel ist im Hotel, der will nur mit dir gefahren werden. Oder nur von dir gefahren werden. Das ist super. Also wir sind die 80 Kilometer in genau 24 Minuten gefahren. Ich hoffe, ich kriege jetzt nicht nachträglich noch Führerschein-Anmahnung. Auf jeden Fall, kurze Rede, langer Sinn, Axel, die Geschichte, die dann passiert ist, erzähle ich alles in meinem Buch. Aber er kam dann. Wir sind dann gelandet in Mannheim. Axel geht auf die Bühne. Was passiert? Irgendeiner guckt ihn blöd an, keine Ahnung was. Axel geht von der Bühne und sagt, that's it. Da sehe ich, wie die Crew auf einmal anfängt, die ganze Elektrik auseinanderzunehmen. Ich habe gesagt, what are you doing? Oh, it's over. Ich habe gesagt, fuck you, it's over. Bin ans Mikro und habe gesagt, wir haben ja ein elektrisches Problem auf der Bühne. Ihr wollt doch die Band sehen. Ja, wir sind in 10 Minuten wieder da. Axel geht vorne in sein Dressing Room. Wir sagen den Jungs am Gate, lass den nicht raus. Tore sind geschlossen, der fährt hier nicht weg. Im Dressing Room gab es schon mal gleich Stress zwischen ihm und Matt Sorum. Und der Matt hat gleich ihn am Kragen gepackt, gab es schon fast eine Schlägerei. Lass mich niemals hinter meinem Schlagzeug alleine vor 50.000 Leuten. Kurz und langer Sinn, Axel geht auf die Bühne. Er kam nicht raus, weil die Tore waren geschlossen. Er musste wieder rein, ging auf die Bühne. Hat gespielt, super Konzert, weil die sind richtig gut.
Ja.
Super Konzert. Natürlich Zurückfahrt wieder mit mir im Auto. Sagt er, Ossi, wie war ich? Also Axel, es war super geil, das war das Beste, was ich je gehört habe. Dann sagt er zu mir, aber irgendein Arschloch hat das Tor zugemacht. Ich konnte nicht wegfahren. Aber ich gesagt, echt? Das müssen wir mal nachprüfen, den müssen wir feiern, wer auch immer das war. Das war die Axel Rose Story in Mannheim. Und er hat ein super Konzert gespielt und es war alles toll. Also rundherum gesagt, Axel ist ein ganz lieber, aber ein sehr spezieller. Er hat seine Macken, wie wir alle irgendwo. Nur manche von uns können es besser kaschieren als er. Und er ist natürlich, steht natürlich da im Spotlight und alle Blicke sind auf ihn gerichtet, ist klar. Aber er ist ein super Typ und die Band ist einfach genial. Und die Songs natürlich, brauche ich nicht so reden. Auch wieder so ein Beispiel. Mhm. Wenn die Songs stimmen, stimmt alles.
Es ist Wahnsinn. Ich habe damals das Konzert in Würzburg gesehen.
Oh, das war schön.
Da hat es so geregnet. Alter, hat es da geregnet.
In Würzburg, das war so geil. Da hatte der Marek Lieberberg hatte die Idee, zu sagen, ach, wir bringen dort ein klassisches Orchester auf die Bühne, so einen klassischen Chor. Und dieser klassische Chor soll singen Ode to Joy, also Freude, schöner Götterfunken und so weiter. Und habe ich gesagt, oh, geile Idee. Und jetzt war folgendes, das war das letzte Konzert in Deutschland, jetzt hatten wir oben drüber, Feuerwerk, sollte Guns N' Roses, Thank You, Guns N' Roses stehen. Und es hat so geregnet, dass das war wie in so einem Kurosawa-Movie, weißt du, so ein Film, wo dann, das war so Nebelfelder. Die Leute, die vorher 1,80 Meter groß waren, waren nachher nur noch 1,60 Meter, sind alle im Schlamm versunken. Aber der Tourmanager war so ein Follow, dass der hatte vergessen, dass der Crew zu sagen, dass da jetzt dieses Orchester kommt. Also, Encore, das Orchester geht auf die Bühne, die Band ist da, guckt, was ist denn das? Auf einmal fällt der Dirigent rückwärts runter, weil er sich vertreten hatte, und hebt den Arm. Was natürlich das Zeichen für den Rest des Chors war, zu singen. Und anstelle von Freude, schöner Götterfunk, hörte man nur noch Axel ist ausgeflippt. Dann kam das Feuerwerk, aber weil es so geregnet hatte, war da nicht mehr Thank You Guns N' Roses, da stand nur noch The Girl, irgend sowas. Die Show war zu Ende und ich stehe unten an der Bühne, weil ich gedacht habe, oh, ich als Bayer, wir machen ein bayerisches Bierzelt. Und ich stehe in einem Original, mein eigener übrigens, Trachtenanzug da mit einer Riesenmaß und mit meinem Hut und stehe da und warte auf Axel. Axel hat mich Gott sei Dank nicht erkannt, stürmt an mir vorbei. Where the fuck is Ossi? Und ich stand da mit der Maß und habe gedacht, lass den mal schön weg. Oh, war sehr lustig. Im Nachhinein, nicht in dem Moment. Hätte er mich erkannt, hätte er wahrscheinlich mir gerade eine gescheuert.
Es gab trotzdem damals, die ganze Tour war natürlich verfolgt von Gerüchten und Skandalen und es hat immer nur mit Axl Rose zu tun gehabt. Aber du musst mir eine Sache erklären. War das wirklich so, dass man Guns N' Roses in Paris hatte und es war 20 Uhr und Axl war in Stockholm beim Abendessen?
Ich kenne das von, ich weiß nicht, ob das da war, aber ich weiß ganz genau, dass als die Band in Rumänien gespielt hat, in Bukarest, ich war gerade im Urlaub in der Türkei, kriege einen Anruf von Marcel Avram, der sagt, du musst was machen, du musst ihn anrufen. Da habe ich gesagt, was ist los? Ja, das Konzert ist in einer Stunde, aber der sitzt noch in Wien im Hotel und isst. Und da habe ich gesagt, Marcel, sag mir nicht böse, aber es ist doch nicht mein Konzert, ich habe doch damit nichts zu tun. Nein, du, also, ach Gott. Und da war der tatsächlich noch da und kam dann halt so 1,5 Stunden später und hat dann gespielt. Also den Begriff Zeitdruck kennt er nicht. Der ist nicht.
Aber andererseits, bei der letzten Tour, 2017 war das, glaube ich, hier in Deutschland, Not in This Lifetime, diese ganze große Reunion-Tour. 20 Uhr hieß es Guns N' Roses auf der Bühne, 1959 waren alle da. Und das ist die ganze Tour durchgegangen, die haben gespielt wie ein Uhrwerk. Klar, ist es 20, 25, 30 Jahre später. Aber was ist passiert?
Ja, ich war ja nun nicht mehr der Veranstalter. Nein. Vielleicht auch ganz gut, weil so toll war es ja nicht. Aber egal wie. Ich denke halt, dass der Axel, wie du schon gesagt hast, A, ist es 25 Jahre später.
Ja.
B, hat er auch dazugelernt. C, glaube ich, auch, dass Axl auch registriert hat. Lass nicht vergessen, Guns N' Roses war zu einem Zeitpunkt, zu dem Moment, wahrscheinlich die größte Rockband in der Welt.
Ja, absolut, absolut. Ja,
und ich meine, die hätten größer als die Rolling Stones werden können.
Ja.
Ja, also wenn sie das alles durchgezogen hätten. Ich glaube, das muss ihm dann auch irgendwann bewusst geworden sein. Mhm. Und es war ganz lustig. Ich war in Amerika auf dem Coachella, wo sie gespielt haben. Und jetzt haben sie ja drei Manager. Jeder hat einen einzelnen Manager. Und dann war ich dann hinter der Bühne und wollte dann in Axl sehen und auch Slash, weil wir kennen uns ewig. Und wollte Hallo sagen, dann waren natürlich die ganz wichtigen Leute, nein, geht nicht und nein und hin und her. Da habe ich gesagt, gut, auch nicht schlimm, geht's halt nicht, mir egal. Und gehe dann zur Bühne langsam. Auf einmal hält ein Golfcar neben mir. Axl, Ozzy, how are you? I didn't know you are here. Und er hätte die Gesichter sehen sollen von seinen, ja, von seinen interessierten Idioten, die da rumlaufen. Dann habe ich auch gedacht, na bravo. Weißt du. Also, wie gesagt, er ist ein ganz lieber, aber ein sehr spezieller Mensch. Und aber ich bin froh, dass wir sie veranstaltet haben zu den größten Zeiten,
ja,
absolut ohne Zweifel, weil es war einfach auch ein Erlebnis. Und die Band war einfach, du, über Slash brauchen wir nicht zu reden. Und weißt du, die Qualität der Band war super. Und auch Duff McKagan, das sind auch ganz liebe Jungs. Ja, und das war schon prima.
Wir müssen über eine Band reden, Ulla, unser aller Lieblingsband, Kiss.
Ja.
Da bist du, da hast du auch in den letzten Jahren natürlich super viel damit zu tun gehabt, denke ich. Aber wann ging es denn bei dir mit Kiss los? Wann hattest du denn zum ersten Mal Kontakt oder wie? Also auch durch Doc McGee haben wir schon.
Ja, ja, durch Doc McGee auf jeden Fall. Vorher hatte ich ja schon Kiss gemacht, aber kannte.
Wann war das erste Mal, dass du Kiss gemacht hast?
Oh Gott, da muss ich nachschauen. Ich weiß es nicht mehr.
War das in den 70er Jahren oder war es dann in den 80er Jahren?
Das war in den 80ern. Anfang der 80er. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war.
War das dann diese En Masse, wo Iron Maiden im Vorprogramm waren oder so?
Wir kannten uns natürlich so, Paul kannte ich auch sehr gut. Mhm. Und sie waren einfach immer, ja, sie sind halt eine der ganz großen Bands, weil Kiss war an und für sich das. Die haben im Grunde genommen den Grundstein gelegt. Wenn du mal siehst heute, die ganzen Meet and Greets, die ganzen, das war alles Kiss vorher, weißt du? Alles, was heute, oder auch Masken auf der Bühne, ja, völlig egal jetzt, von wem du redest. Das ist alles durch Kiss. Die waren die erste Band überhaupt, die in dieser Form aufgetreten sind. Und sie sind einfach durch ihre Art, ich mag sie unheimlich, weil sie einfach auch, selbst wenn du die Musik nicht magst, du magst die Optik.
Ja.
Weißt du, sie bringen das richtig einfach geil rüber. Ja. Und sie sind ganz nette Jungs. Und ich weiß, ich war mal in Los Angeles und da hatte der Gene hatte gerade so ein Solo-Album rausgebracht, ich glaube, das hieß Asshole.
Ja, richtig.
Und er sieht mich und sagt, oh, you're coming to the show tonight. Da habe ich gesagt, ja klar, logisch. Musste ich aber, der hatte mich ja gesehen. konnte ja schlecht Nein sagen. Auf jeden Fall, ich gehe dahin und krieg einen VIA-Pass. Ne? Normalerweise ist VIP, very important person. Ich krieg einen VIA-Pass. Sag ich, was ist denn ein VIA-Pass? Hatte very important asshole. Und das ist Gene Simmons. Riesenhumor, super Typ. Und nein, sehr, 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 sehr lustig. Und wie gesagt, auch mit Paul und mit den Jungs. Es macht einfach Spaß. Und Tommy Thayer kenne ich ja noch. Da war er ja noch in der Band Black and Blue, hieß die, glaube ich. Ne? Den hatte ich ja auch getourt in Deutschland. Ja?
Wo waren die Vorprogramme mal?
Ach Gott, das weiß ich gar nicht
mehr. Weiß ich auch nicht mehr.
Mal gucken.
Aber egal.
Black and Blue, auf jeden Fall. Tommy war da ja schon der Gitarrist und dann wurde er der Tourneeleiter von Kiss, der Tourmanager.
Ja.
Und dann als Ace dann sozusagen sich verabschiedet hat oder verabschiedet wurde, wie auch immer, dann ist Tommy eingesprungen.
War das wirklich so schlimm mit Peter und Ace? Waren die wirklich so, du kannst nicht immer so diszipliniert sein wie Gene und Paul, wenn du, klar. Ja. Aber letztendlich waren die so out of line, dass du sagen musstest, okay, die mussten irgendwann gehen.
Na gut, der Ace auf jeden Fall.
Ich echt? Meine,
ja, ja. Okay. Ace war natürlich, hat gewissen Dingen sehr gefrönt. Und es wurde nicht besser, sondern immer schlimmer mit der Zeit. Ich glaube, das war dann einfach, weil gerade bei Gene und Paul ja sehr extremst professionell sind, glaube ich, dass das dann einfach der Punkt war. Und Gott sei Dank, weiß ja nie jemand wirklich, wer sich hinter den Masken versteckt.
Das stimmt, ja.
Weil wie Doc McGee mal gesagt hat, I love this band. Keiner weiß, wer da wirklich hintersteckt. Ja, und das ist wirklich wahr. Mhm. Ja, und ich meine, gut, außer Gene und Paul. Und deswegen wird auch dieses, es gibt ja immer viele Leute, die sagen, ach ja, jetzt haben wir ja schon gehört, die letzte Tour, ja, wir wurden oft genug verarscht. Verstehe ich auch von den Fans, weil ich es einfach scheiße finde, auf Deutsch gesagt. Ich meine, da gibt es ja so manche, die machen schon ihre achte Auf Wiedersehen-Tour. Aber bei denen ist es so. Es ist definitiv die letzte Tour. Weil auch Gene und Paul gesagt haben, weißt du, wir schleppen da 30 Kilo Gerödel mit uns rum jeden Abend. Ja. Ja, und irgendwann ist auch Schluss. Und wir haben, was sollen wir noch, uns noch beweisen? Und deswegen ist es wirklich die End of the Road Tour. Da wird nichts Neues kommen. Da ist nichts Neues geplant. Und wenn ich dir das sage, dann weiß ich das aus erster Hand.
Das glaube ich. Es gibt nur eine Sache, und die fand ich tatsächlich, ich meine, traurig, weil ich habe nie eine schlechte Show von Kiss gesehen. Nie. Und ich habe tatsächlich relativ spät sie erst gesehen. Ich habe sie bei Schweinfurt zum ersten Mal gesehen, 1988, bei Monsters of Rock, wo sie wieder natürlich der Kreis schließt. Und dann danach halt auch 100.000 Mal. Ich war in Castle Donington 96, als diese erste European Reunion Show war. Da musste ich dabei sein. Ich war mitten im Start. Ich sage, ich musste da hinfahren. Wir sind mit dem Bus von Dortmund ausgefahren. Es war utopisch, aber es war natürlich utopisch gut. Und dann siehst du eine Show vor 3-4 Jahren, dann sagst du, Paul kann nicht mehr singen. Alter, was machst du da? Und ich habe dann auch natürlich diverse Konzerte auf YouTube gesehen. Ich habe die ganze Tokyo Dome Show gesehen und ich konnte es kaum durchhalten. Du sagst nichts.
Naja, gut, sagen wir es mal so, das ist ja immer die Sache bei Kiss. Kiss ist ja ein Erlebnis.
Ja.
Ja, ein rundum sorglos Erlebnis. Und ob da jetzt jeder Ton stimmt oder nicht stimmt, ist jetzt für mich persönlich nicht unbedingt ausschlaggebend. Klar kommst du irgendwann mal, gerade mit den hohen Stimmen, in eine Position, wo du sagen kannst, Mensch, das klappt nicht mehr so.
Ja.
Aber da ist der Paul ja nun nicht allein. Ich meine, da kann ich dir 10 Beispiele nennen. Ja, ich meine, bei Ian Gillan ist es Child in Time, kriegt er auch nicht mehr.
Nee.
Weißt du, ich meine.
Ja.
Und da gibt's x andere, denen es genauso geht. Ja, Coverdale haben wir drüber geredet. Ja, Leute aus dem Pop-Bereich genauso. Also ich glaube, das ist einfach eine Sache, die generell ist. Ich glaube, die kommt wahrscheinlich auch irgendwann mit dem Alter. Ich kann Gott sei Dank noch genauso laut schreien wie früher, aber das ist ja auch nur auf Schreien bezogen. Aber ich denke mal, ich muss sagen, am Anfang war für mich, das habe ich das auch so erlebt, aber zum Ende der letzten Tour fand ich das schon, hat sich das wieder erholt.
Ja, das ist vollkommen richtig.
Na, da hat sich das wieder erholt. Ich glaube einfach, dass jeder Sänger vielleicht mal so eine Phase durchmacht, aufgrund welcher gesundheitlichen Einflüsse auch immer. Mhm. Manchmal ist es halt besser zu sagen, nein, ich mach's nicht. Aber ich denke einfach, die Jungs sind so professionell und so gut drauf, dass ich muss Paul jetzt nicht unbedingt in höchsten Tönen singen hören. Ich will einfach die Band sehen. Es ist für mich einfach geil, die zu sehen, weil es einfach super ist. Ich war in Los Angeles, da haben sie gespielt, da war ich mit einem Freund von mir da, von der Sänger von Limp Bizkit. Ja?
Der Fred.
Und Fred hat sich geoutet als größter Kiss-Fan. Ja? Und wenn du mal so redest mit anderen Kanten und erfolgreichen Musikern, da hast du 90% Kiss-Fans.
Ja, klar.
Das ist irre, ja, wie sich plötzlich alle outen und sagen, du, das ist geil, da gehe ich hin. Unabhängig davon, dass ich sowieso die Jungs mag, weil die haben einfach einen super Humor, sind super, immer gut drauf und es ist einfach ein Erlebnis, mit denen zusammen sein. Kiss ist für mich auf derselben Stufe der Einmaligkeit wie Ozzy Osbourne.
Ja.
Ja, das ist einfach Teil der Rockgeschichte und ich rede von der gesamten Rockgeschichte. Ja, das ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil davon.
Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr mehr hören wollt, dann abonniert einfach unseren Podcast. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de/podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne.